Die ADAC Nürburgring Langstreckenserie im GT Talk wird Ihnen präsentiert von Falken High Performance Tires. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke auf meinsportpodcast.de. Mit der Analyse und den Interviews zu der Nürburgring Langstreckenserie Lauf 1 und 2 und der GT World Challenge Europe und natürlich auch der Vorschau auf das Wochenende mit den 24 Stunden Qualifiers und NLS 3 und 4. Das ist der GT Talk und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe mit mir, Lukas Stops. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Ja, NLS 1 und 2 sind Geschichte. Mit den ersten beiden Läufen und den Doubleheadern startete die Saison der Nürburgring Langstreckenserie. Endlich ging es auch sportlich für die Langstreckenläufe der VLN auch mal an den Start. Wir haben ja schon über die ganze Situation auf und neben der Rennstrecke gesprochen mit dem weiterhin bestehenden Streit und mit der Kausalität rund um die Serie und dem Konkurrenten, dem direkten Konkurrenten der Nürburgring Endurance Series. Die ist aber erstmal ad acta gelegt, denn, wie gesagt, es gab Racing auf dem Nürburgring und dies in nicht allzu schlechter Qualität. Zwar war die Quantität nicht unbedingt gegeben für eine Nürburgring-Langstreckenserie Verhältnisse, wie wir das aus den vergangenen Jahren kennen. Wie gesagt, die Starterzeiten aufgrund natürlich auch dieser Kausalität nicht allzu hoch, aber man muss sagen, mit 114 Fahrzeugen, die sich dann letztendlich in das Zeittraining dort begeben haben, ist es schon nicht schlecht gewesen. Samstags bei dem ersten Lauf des ADAC ACAS Cup in der 64. Auflage war es die Pole Position für Frank Bird, für Danny Runkader und damit auch für das Team Mercedes AMG Team HRT. Die fahren ja jetzt über die Saison hinweg ein zweitschneidiges Schwert, nämlich das einmal mit dem Team Advan HRT, die sich da auf die sechste Position gesetzt haben mit Hubert Haupt, mit Dennis Fetzer und Ralf Aaron. Und eben mit dem Hauptfahrzeug, wenn man das so sehen darf, mit eben Danny Runkader und mit dem Nachwuchspilot Frank Bird. Auf 2 lag das Auto von Scherer Sportteam PAX mit Frank Stippler und mit Markus Winkock, also einer sehr eingefleischten Mannschaft. 2,45 Sekunden war man dort zurück. Die Polezeit mit 7,56,507. Zwar keine Rekordzeit, aber dann doch sehr, sehr schnell einzuordnen. Kevin van der Linde und Jordan Pepper für das Red Bull Team Abt auf der dritten Position gewesen. 5 Sekunden fehlen dort auf ganz vorne. Für Falken Motorsports und Alessio Piccarello und Martin Raginger war es Platz 4 für das Team rund um Schnabel Engineering. Für Matter EMA, für den Grello, für den Publikumsliebling, für Lorenz Wanter und Kevin Estre war es Platz 5 am Ende des Zeittrainings. Das Team Advan XHT haben wir schon erwähnt auf Platz 7. Für Dörr Motorsport war es im Lauf 1 Platz 7 und für Pro Sport Racing Platz 8 und Platz 9 und 10 macht das zweite Auto von Falken perfekt und auf Platz 10 war dann schon das beste Cup-Fahrzeug auch zu sehen mit Daniel Blinke. Blickle für Tim Scherbart und für David Jahn, die sich dort da die Pole Position gesichert haben mit 8,08,607. Ja, auch eine sehr starke Zeit in den Cup 2 Wertungen zu sehen. Dann gehen wir direkt mal rein in das Rennen, beziehungsweise hören vor dem Rennen noch einige Stimmen und da gehen wir gerne rein und das Ganze nämlich mit am Samstag alleine schon mit einem Rückkehrer und da heißt nämlich Glickenhaus, die sich dort wieder die Ehre gegeben haben, haben sich in das Zeittraining auf die 14. Gesamtposition gesetzt mit Thomas Mutsch, mit Frank Milieu und mit Lance David Arnold, letzterer ja neu ins Team gestoßen und wir haben direkt mal gefragt, nämlich James Glickenhaus selber, dem Teamchef und dem Team-Eigner vom Glickenhaus Racing mit dem SCG 004CV, ja man das Comeback auf der Nordschleife erlebt hat und wie man grundsätzlich ja mit jetzt dem neuen Fahrer Lance David Arnold agieren wird. Das jetzt in den kommenden Minuten.
I mean, last time we spoke to you was 2 years ago, then WEC, Le Mans, etc. Now you're back, how does it feel?
Oh, it's wonderful to be here. I mean, this is a magic place, and the fans and the history, and we're just very honored to be here. And we have the four races to get ready for the 24, and that's what we're doing. We're trying a lot of different stuff, testing and things, and you know, we hope to be in good shape by the 24.
So you have a new driver with Lance David Arnold on this car. How did you integrate him in this team?
Yeah, he's you know, a very experienced Nürburgring driver, and he'll do well here. And it's a very easy car to drive. And for us, it's really testing the car so that we can build better road cars, because we're beginning to deliver road cars to customers, and that's what it's all about for us.
Target for today, finish the race in a solid position?
Yeah, I mean, it's really a test for us. This is not, we're not racing. We're learning, we're trying different things, different setup. And that's really the point of this race for us, is a test. So we're not going out and trying to win it or anything like that.
Also ganz klar gelassen die Stimmung bei Glickenhaus Racing. Man ist sehr, sehr froh, dass man wieder zurück ist. Man ist auch froh, Lance David Arnold als Fahrer gewinnen zu können. Und deshalb ja auch das Statement oder dieses Interview von ihm sehr gelassen. Und ja, sehen wir mal, was mit dem SCG 004C alles so gehen könnte. Das ja, werden wir dann erst in den nächsten Wochen, dann auch in, wie gesagt, bis zum 24-Stunden-Rennen erst hinausfinden. Aber grundsätzlich erweist sich dieses Auto ja immer mehr Zuverlässigkeit, was ja auch nicht schlecht ist. Dann gehen wir weiter ins Grid und hören mal den Pole-Setter. Und zuvor erstmal Alessio Piccarello für die Falken Motorsportmannschaft, die sich ja für Platz 4 positioniert haben, und da ist ja auch etwas sehr, sehr wichtig für Falken Motorsport, Reifenentwicklung. Da haben wir mal gefragt, wie es da so aussieht, und ja, viel gab es da eigentlich nicht in der Entwicklung, nur es ging um die Haltbarkeit. Hören wir den Belgier einfach mal selber.
Long winter break for Falken Motorsport and for Porsche on the Nordschleife. How does it feel to come back at the special track?
It's always special to come back on the Nordschleife. The first lap of the year is always a bit scary, but we always miss it. And I love to come here, because every time you jump in here, you learn something. It always feels special, and that's the only place in the world where you get this. So it's always a pleasure.
I mean, you have Falken tires on your car. How does the development progress over the winter and yeah, maybe in this race and over this race weekend?
Yeah, I mean, due to the regulation, we couldn't change the tires from last year, only for reliability. But I think this will help us. I think we have a good package, we have a good lineup, we have two good cars, a good team. And yeah, I think we are getting closer. Obviously for us it's more difficult because we only have two cars, while the, most of the rest use the same tires. So it's a little bit more work to do for us, but I feel like we are getting closer and closer, and yeah, I think we have a good chance this year.
So you will attack the AMG in P1 in this race and maybe win it?
Yeah, I mean, we will see. For sure this is a race that we want to learn for the 24 hours. First of all, we don't take too much risk because we want to do as many laps as possible, but at the end of the day it's a race, so we will race it as usual, and we'll try to have fun.
Ja, natürlich auch hier die Prämisse, klar, man will nichts Großartiges riskieren für oder in Richtung des 24-Stunden-Rennens, ist ja wohl klar, man sortiert sich aus, und das war ja auch im Endeffekt die Ansprache von Alessio Piccarello. Klar, die Reifenregularien sehen ja auch in dem Sinne vor, dass man eigentlich nicht viel ja auch über den Winter testen bzw. dann auch ändern kann. Wenn man einen kompletten neuen Satz Reifen reinsetzen möchte, muss man dies eben vorher angeben, den auch rausfahren, und das macht man eben bei Falken Motorsport in dieser Saison dann offensichtlich ja auch nicht. Deshalb ist das ja auch etwas, was man im Hinterkopf hat, denn ja, so viele Reifenschäden gab es ja dementsprechend bei Falken Motorsports ja eigentlich auch nicht. Deshalb ja, ist das etwas, was man dort eigentlich ja, wenn man dort keine großartigen Probleme hat, ja auch nicht unbedingt ändern muss. Und Wie schon erwähnt, wir wollen den Pole-Sitter hören, Frank Bird mit, ja, nicht so viel Nordschleifen-Erfahrung, muss man dazu sagen, bisher, deshalb, ja, für ihn natürlich auch toll, den Start gefahren zu haben am Samstag. Zum Rennen selber kommen wir danach dann sofort, und aber wollen ihn erstmal selber hören, wie es bei ihm ausschaut.
Congratulations to your pole position. I mean, your teammate Daniel Runke, they are a very experienced driver, drive the pole position out. So you're starting this race. So how does it feel to starting from a clear view into turn one?
Yeah, it's the best place to be. It's where everyone wants to be. We're just here for good prep for the 24 hour. But yeah, the team did a really good job. The AMG HRT team. Great to be teamed up with Danny as well. So I used to look up to him when I was younger. So. Yeah, really good combo so far, and hopefully we can just do the same as what we did in quali and keep a clear track and just do our own thing.
Special tactics or strategic for this race? Get a short fuel and driver change, or do you do 8 laps and normal as usual? 8 laps.
We'll see how it is. It's hard to plan, really. We have an initial plan, but depends on the full course yellows and code 60, and not full course yellow, 120 zone, sorry, and code 60s and stuff like that, and lots of traffic. So, we'll just hopefully stay at the front, do our own thing, and see where we end up in 4 hours' time.
So you are a very young driver with an experienced driver as a teammate. How does Danny help you on this special track?
Yeah, he's been really good with me, to be honest. We're both on the AMG program, so... Yeah, it's really good to learn from him. He obviously has a lot of experience. He's been in Formula 3 and DTM and things like this. So a lot of experience around the Nordschleife as well. So I couldn't ask for a better teammate so far. And I hope to be back with him again in the future.
Ja, schön, die jungen Fahrer dann auch wirklich fahren zu sehen, muss man wirklich sagen. Frank Bird, ja auch jemand, der sich ja auch in den letzten beiden Jahren etwas in den Vordergrund gesetzt hat mit der RLC GT Masters, auch immer mit ja dann doch hier und da sehr guten Ergebnissen. Jetzt geht's halt in Richtung der Nürburgring Langstreckenserie, und deshalb ist das für die Mercedes AMG Team HRT Mannschaft auch nicht schlecht, einen so jungen Fahrer dabei zu haben und ja auch jemand selber aus den Reihen zu entwickeln. Ich glaube, da zieht man und schielt man so ein bisschen natürlich auch auf das dann doch sehr erfolgreiche Programm der BMW-Jungs, nämlich das BMW-Junior-Team oder beziehungsweise das BMW-2K-Team, was ja jetzt dann neu an den Start geht. Und deshalb diese Neuausrichtung aus der Sicht natürlich auch von Mercedes-AMG, da haben wir auch schon in diesem Podcast schon am Anfang der Saison besprochen, wie es bei Mercedes ja grundsätzlich mit den Fahrern ausschaut. Dann gehen wir in das Rennen rein, und es stellte sich eigentlich am Anfang direkt heraus, was die klare Prämisse ist. Zwar hat man hat Frank Bird den Start ja dann doch sehr verschlafen. So ging das Auto von der Mannschaft vom Schwesterfahrzeug ja dann direkt nach vorne, Hubert Haupt, der sich dort direkt mal 2-3 Wagenlängen mal nach vorne beschert hat, und zwar etwas Anspannung im HRT-Team, da man sich das sicherlich anders vorgestellt hat, aber so war es dann eben die Situation in der ersten Kurve. Es gab dann noch sehr viel Rangeleien in der Cup 3 Kategorie, dort direkt mal 2 Autos ausgeschieden, die sich dort behakelt haben und damit dann auch tatsächlich das vorzeitige Aus für beide. Der Smyrnis Porsche und der Avia Porsche waren sich da nicht einig und damit dann tatsächlich das vorzeitige Ende für beide Autos, die das Rennen damit nicht beenden konnten und damit dann auch tatsächlich dementsprechend nicht die Zielflagge gesehen haben. Eben der Smyrnis Porsche von Francesco Merlini, Christopher Rink, da war eben schnell Schluss mit der 952. Und dann auch ein paar Runden später traf es dann auch das Schwesterfahrzeug mit Nikolaus Koch, Alex Koch und Anton Ruf, die auch dann die Segel streichen mussten. Also für das Team, ja, keine schöne Erfahrung, muss man dazu sagen. Dann ging es aber weiter mit sehr viel Action, natürlich weiterhin in der GT3-Kategorie. Dort war es dann die Verfolgung des Mercedes-AMG, nämlich gefilmt dann auch teilweise von dem Falken Porsche im Stream und dort hat man dann auch die Verfolgung aufgenommen. Die ging dann aber auch zwischenzeitlich zwischen Falken mit der 3 und dort gab es dann auch mal Kontakt mit dem Auto von Robert Wickens, da kommen wir später noch zu sprechen, im Kampf eben um die führende Position. Auch wurde es wild in der Cup 2 Kategorie, da kommen wir auch später nochmal im Detail zu sprechen, Nico Otto bzw. das Auto von der Mannschaft von Max Kruse Racing versucht dort das Auto oder das postete Auto von AWAW und S-Sorg-Rennsport nach einer Code-Sixi-Phase auf dem Gras zu überholen. Das Ganze im Bereich Kesselchen, was super unnötig ist, denn da bringt es nicht unbedingt viel. Mehrere Kämpfe gab es dort um Platz 3 und Platz 4. Dort das Dreierfahrzeug und um Alessio Piccarello und eben der Grello, die sich dort um den Podiumsplatz kämpften, um den letzten Podiumsplatz kämpften. Das war sehr, sehr schön anzuschauen, genauso auch wie das Duell mit der 16 und der 4. Nico Menzel gegen das Auto von Frank Stippler. Da muss man sagen, da war ich sehr überrascht. Das Auto kam mit der 16 nicht unbedingt so in Fahrt. Das haben auch so ein bisschen die Zeiten gezeigt, muss man dazu sagen, dass Phoenix irgendwie nicht, beziehungsweise Scherer Sport im PRX, ist ja nicht mehr Phoenix, nicht so wirklich in Fahrt gekommen sind. Umso mehr kamen dann über dem Rennverlauf die Porsches mehr in Fahrt. Gerade die Falkenmannschaft, muss man sagen, mit Nico Menzel machten da richtig Druck auf den bis dato führenden Laurens Fantor und die holten die sich dann auch vor einer sehr wichtigen Code-60-Phase und das war tatsächlich dementsprechend dann auch rennentscheidend für die vier, nämlich dort gewonnen eben Nico Menzel mit seinem Sparingspartner, nämlich mit Joel Eriksson aus Schweden. Die haben dann eben den ersten Lauf für sich entscheiden können. Und wild, ich habe es doch schon gesagt, wurde es dann auch nochmal in der Cup-2-Wertung, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Dort gab es den Rambock-Stoß um die Führung. AWAW und S-Racing hat sich dort die führende Position auf der Dettinger Höhe gesichert, aber Max Kruse Racing hatte erneut was dagegen. Rammstoß auf die hinterrechte Ecke, Dreher und damit das Aus- bzw. der Rückfall dann für sie. Da gab es nochmal richtig dicke Diskussionen. Wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal im Detail dazu zu sprechen. Machen aber erstmal das Ergebnis und das Formelle. Und dort gehen wir eben hinein mit dem Sieg von 3,664 Sekunden auf der zweiten Position eben gefolgt. Laurens Fantor und Kevin Estre und auf Platz 3 Frank Stippler und Markus Winkelhock. Wie gesagt, ein Auto, was für mich in diesem Rennen nicht unbedingt in Tritt kommen wollte, da sicherlich mehr gegangen ist. Die schnellste Runde des Rennens ging an das viertplatzierte Auto, Red Bull Team Abt. Dort wäre sicherlich mehr gegangen. Klar, da will man viel ausprobieren bei der Red Bull Team Abt Mannschaft und deshalb machen Kevin van der Linde und Jordan Pepper dort irgendwelche unnötigen Sachen. Man hat aber auch Probleme tatsächlich mit der Tankanlage, deshalb wahrscheinlich dort auch nochmal viele Positionen verloren. Das bestätigte er uns dort am Sonntag. Das kommt dann gleich auch noch für euch. Daniel Runkeder und Frank Burt auf Platz 5, da war so ein bisschen Cruise-Control-Modus eingeschaltet, grundsätzlich bei Mercedes-AMG. Da wollte man sicherlich nicht wieder das zeigen, was man kann. Platz 5 und 6 dort, das Endergebnis Platz 7 für ProSport Racing auf mit der 17 zu sehen. Das ist das zweitbeste Auto in der Pro-AM-Meisterschaft, gewonnen dort eben Dennis Fetzer, Hubert Haupt und Ralf Aron. Und auf Platz 8 der Glickenhaus Racing, Thomas Mutsch, Frank Millau und Lance David Arnold. Und dann blicken wir nochmal im Detail auf die Cup 2 Wertung und dort, wie gesagt, gab es ja diesen Rammstoß von der Mannschaft von Max Kruse Racing. Die fielen nach der Strafe und dieser vollkommen zurechten Strafe dann auch zurück. Das Ganze könnt ihr euch ja in den Highlights beziehungsweise dann in den Clips dann anschauen bei den Social Media Kanälen der Nürburgring Langstreckenserie. Aber wie gesagt, dieser Rammstoß unglaublich unnötig. Das hören wir dann auch gleich zum Sonntagsrennen. Nochmal auch hier von einigen Cup-Fahrern, Ben Bühnagel und Christopher Brück. Die haben uns Rede und Antwort gestanden. Und wie schon erwähnt, dort gab es dann eben die Strafe. Aber wie gesagt, unnötiges Rennverhalten ja auch während des Rennens von dem Team Max Kruse Racing. Von daher vollkommen zu Recht die Strafe. Obwohl man sagen muss, erst hieß es ja nur 35 Sekunden Strafe, dann hieß es dann später 5 Minuten. Vollkommen zu Recht Entscheidung der Rennkommissare. Damit hat man den Sieg dann auch genommen von Max Kruse Racing. Und Daniel Blicklit, Tim Scherbert und David Jahn haben damit den Sieg, den vollkommen zu rechten Sieg dann auch damit behalten. 10 Sekunden vor der Mühner Motorsportmannschaft von Alexander Brundle, von Ben Bühnagel und Moritz Kranz. Auf Platz 3 Christopher Brück, Michele Di Martino und auf Platz 4 Steve Jahns, Tobi Müller und Noah Nagelstieg, die sich dort für die Black Falcon Mannschaft positioniert haben. Auf Platz 5 eben das Auto von Benjamin Leuchtow und Nico Otto, die sich dort mit ihrer Selbstjustiz dann auf Platz 5 dann selber nach hinten katapultiert haben. Dann kommen wir noch zu etwas, was den Samstag etwas überschattet hat, nämlich der Crash von Robert Wiggins. Das war in keiner Onboard oder in keiner Sache so richtig zu sehen, muss man sagen. Hat sich ja bei dem ersten Rennen eben einen schweren Unfall gehabt. Das Ganze eben auf Höhe der Antoniusbuche. Die Untersuchungen zu dem Unfall laufen. Es heißt dort, dass es Ende seiner 13. Runde, damit fehlen ihm noch eben 2 Runden zur Permit A, die ihn zum Start beim 24-Stunden-Rennen auf dem leistungsstarken Auto dann befördern würden. Dies könnte er theoretisch jetzt aber beim 24-Stunden-Rennen machen. Aber wie gesagt, die Ursache des Unfalls ist bisher unklar. Das Fahrzeug, dessen Sicherheitssysteme ebenso wie die passive Sicherheitssysteme an der Strecke bei den Unfall tadellos funktionieren, wurde direkt damit auch ins Hauptquartier von Hyundai Motorsport nach Alzenau gebracht, warum er mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit geradeaus geschossen ist, wird aber noch aussortiert, anscheinend dann eben wohl ein technischer Defekt. Ob das jetzt mit dem Umbau auf die behindertengerechte Sache und die behindertengerechte Bedienung dieses Fahrzeugs zusammenhängt, wie gesagt, das ist vollkommen unklar und das wäre jetzt reine spekulative Sache rund um das Team und ich kann mir auch vorstellen, dass dort Hyundai Motorsport und auch Target Competition dort sehr kompetente Leistungen ja auch abliefern, deshalb das funktioniert ja auch in der IMSA Michelin Pilot Serie, wo ja ähnlich gefahren wird, auch mit den Fahrzeugen, deshalb glaube ich, dass das nicht großartig zum Tage kommt. Deshalb hoffen wir einfach mal, dass es für Robert Wiggins dann auch direkt schon am kommenden Wochenende weitergeht. Also aus eigenen Aussagen, und er steht ja auch in der Starterliste für das kommende Wochenende drin, da geht es dann auch für ihn dann komplett weiter. Dann schauen wir noch, um das abschließende Samstagsrennen dann zu komplettieren, in die einzelnen Wertungen hinein. Und damit gehen wir in die Wertung nämlich der Cup 3 Fahrzeuge rein und machen damit den Porsche Endurance Trophy Nürburgring komplett für die SRS Team Sorg Rennsportmannschaft. Rundherum Heiko Eichenberg, Fabio Grosso und Patrick Rütter war es erneut ein starker Einstand. 1:49 Vorsprung vor dem zweitplatzierten AWR WNRS Motorsport mit Joshua Bandasik, Lukas Duga und Moritz Oberheim und auf Platz 3 eben Horst Baumann und Stefan Schmickler in der AM-Klasse dort siegreich gewesen und damit dann auch sogar auf dem Gesamtpodium des Porsche Endurance Trophy Nürburgring, das Ganze in der Cup 3 Wertung. Für die SP10, und da gehen wir direkt weiter in die stärkste Klasse an diesem Wochenende, Andreas Gülden, Tim Sattler und Marc Henerizzi gewinnen die SP10-Klasse, die hart umkämpfte SP10-Klasse für Dürr Motorsport, der Sieg eigentlich gesichert war, ging es 45 Sekunden weit nach hinten nach einer Strafe und für Oskar Sandberg, Aaron Wennisch und Nick Wüstenhagen damit auf Platz 2. Für Platz 3 Achim Wahr, Claudius Karsch, Ivan Jakoma und Karima auf der dritten Position mit dem Porsche 718 Cayman GT4 RS CS und machen wir die Top 5 noch komplett. Pro Sport Racing, Mathieu Kaselin und Steven Plate dann auf 4 und Platz 5 für Wagenhaus Motorsport, Aris Balanian und Tobias Wahl auf der fünften Position, das aber jeweils schon Platz 4 und 5 mit einer Runde Rückstand. Und dann schauen wir noch auf unsere beliebte VT2-Klasse und da beginnen wir mit der VT2 FWD mit Daniel Mertens und Joshua Hilsop, die sich dort mit der MSC Adenauer-Mannschaft auf die 1 gesetzt haben. Eine Runde Vorsprung hatte man dort vor dem Cupra Leon aus dem Team von Auto Thomas bei Jung Motorsport, so Tobias Jung und Michael Eschhorn, die sich dort auf die zweite Position gesetzt haben und auf Platz 3 das Auto von AC 1927 Main e.V. im ADAC mit Team Beuth, Jürgen Nett, Joachim Nett und Danny Brink auf der 3 mit dem VW Scirocco RSR, die sich dort mit einer Runde Rückstand eben bedienen mussten, das Ganze eben auf dem Kurs nach 22 gefahrenen Rennrunden. Und dann geht's weiter für uns in der Wertung, nämlich das Ganze in der VT2 R+4 WD. Da war es fast schon gewöhnliche Sache, nämlich für die Adrenalin Motorsport Team Manhattan Wheels Mannschaft für Daniel Ziels, Philipp Leisen und Morin Gott, die sich dort nach 4 Stunden, 1 Minute und 22 Sekunden auf die 1 gesetzt haben. 4 Minuten 59 Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Toyota. Die Toyota Supra von Malte Tag, Manfred Röß und Matthias Röß mit der Mannschaft Toyota Swift Ring Racing. Auf Platz 3 dann das Auto von SS Team Sorg Rennsport. Piet Jan Oms, Daniel Blum und Alec Odell, die sich dort für Platz 3 noch zufriedenstellen mussten, denn es war sehr, sehr knapp dort in um Platz 2 und 3. Lange hat man dort gekämpft, am Ende war es auch sehr knapp, 0,8 Sekunden dort das Endergebnis und die Bilanz zu Platz 2 von Platz 3 und deshalb sehr, sehr ärgerlich aus der Sicht von dem SS-Team Sorg-Rennsport-Mannschaft. Gehen wir noch auf ein paar, ich sag jetzt mal, noch bekanntere Namen zurück. Jari-Matti Latvala mit Uwe Kleen und Hervik Danes auf der sechsten Position mit dem Toyota Gazoo Racing WRT-CR-Team, die sich dort auf die sechste Gesamtposition gesetzt haben. Auch nicht schlecht als Einstart dort in dieser doch sehr hart umkämpften Klasse, muss man wirklich sagen. Kommen wir noch weiter mit den Permit-Fahrzeugen und da blicken wir hauptsächlich auf die M240i-Klasse. Dort gewonnen Steven Makatranko, Matjavovic und Tobi Gottman für die Adrenalin Motorsport-Team Manhattan Wheels Mannschaft. Dort war es eben der Klassensieg nach rund 24 Runden für Timo Glock, Daniel Dürschuk und Yannick Reinhardt. Timo Glock kein üblicher Permit-Pilot, aber auf der fünften Position eben eher gelegen mit dem Auto dort rund um das Team eingesetzt und auf Platz 6 und da komme ich schon zu einem Permit-B-Fahrzeug, David Schumacher mit Pierre Lemmers und Jarmo Hartling, die sich dort eben auf der 6 positioniert haben. Ärgerlich war es aber für Jack Aitken und da kommen wir wieder nochmal zurück auf die VT2 FWD-Klasse für ihn. Mit ein paar technischen Problemen ging es dort nach hinten, beziehungsweise dann einfach mit Reifenschäden, die sich dort gezeigt haben mit Jack Aitken und da ging es dann eben für ihn nicht um einen 8. Platz hinaus. Dann geht's weiter für uns direkt in den Sonntag und da geht es dann direkt auch schon rein in die Qualifikation und da war es erneut Dani Hunker der sich dort die Pole Position gesichert hat, erneut damit von ganz weit vorne starten darf. Das Zeittraining über die 1 Stunde 30 Distanz dann eben erneut von dem Spanier dominiert worden. Auf Platz 2 aber diesmal und auch knapper gesehen. Hubert Haupt, Dennis Fetzer und Ralf Aaron damit eine Doppelpole für Mercedes-AMG-Team HRT, beziehungsweise für die Team Advan-Mannschaft. Auf Platz 3 dann der Falken-Porsche von Joel Eriksson, Tim Heinemann und Nico Menzel. Tim Heinemann stößte eben am Sonntag dazu. Und auf Platz 4 Lorenz Bantor, Kevin Estre, auf Platz 5 dann eben Jordan Pepper und Calvin van der Linde. Auf die kommen wir jetzt zu sprechen und da hören wir gerne mal Jordan Pepper zu, was er zu dem Samstag gesagt hat und was er für den Sonntagslauf erwartet hat.
Yesterday with whole new squad, Red Bull Abs with the Lamborghini, last year team get experience with the car. After a long winter break, how does the car feel yesterday and today in qualifying?
Yeah, obviously a lot of our competition obviously continued to drive the NLS Championship last year. The last event we did was the 24-hour, and I mean, I think we had an unlucky 24-hour race, but we showed great potential with our package. A lot of winter was spent analyzing data where we can improve, and you know, until you go racing, you don't know really what sort of improvements you've made, what sort of changes were good, what was bad. So I think yesterday was more about learning this, discovering this, and it was a great opportunity to do so. We had some small issues which unfortunately we weren't able, well, let's say on the safe side, something happened with our fueling station and it happens here. So we went a little bit off strategy, that's why we lost a little bit more time, should we say, than normal. But in the end, we learned some valuable lessons, can make some good changes overnight. It felt already better in qualifying. I mean, still don't have the pace of the others, but it's something we expect at the moment with what we have, the package we have, and we just got to keep working.
Yesterday, to our colleagues, Calvin says our target is a bit to qualify to the top qualification in the 24-hour race, because not that much GT3 cars are here because of GT World Challenge. Is the target also for the day to come through easily and then to qualify next week?
If it was easy to qualify, it would be nice to do it already, you know, but it's never easy. The pace is so strong here, no matter the fact that there's so little cars, there's still so many top cars. You've got Manti, HRT, both Falken cars are incredibly fast. So yeah, we tried as hard as we could yesterday to do this achievement, because we saw last year it basically decided the race. If you look at the end, the two results were Ferrari, BMW. Obviously we had an issue, but the difference between the two cars was made in the first 2 hours, because one car made it through top Q2 and the other one not. So it's so important nowadays. This race is turning more into a sprint race than an endurance race, and it's so important to qualify up front. So yes, it's in the back of our minds, but the main focus is to make sure we build the fastest, strongest, most reliable, consistent car for the 24 hours. And a cherry on top would be that we can qualify for the top Q2. I mean, if you ask anyone here, they'll be lying to you if they say they're not going for it. You saw the pace that everyone was pushing at yesterday, the risks everyone was taking. It's quite clear that everyone has the same mindset.
Ja, das eben Jordan Pepper hat das nochmal bestätigt mit dem Fuel Problem Issue, was man dort hatte am Samstag, und deshalb ging es dort für sie nicht weiter nach vorne. Dann noch die Frage, wie es dann ausschaut mit Top Q2, denn das ist wichtig für das 24-Stunden-Rennen, dass man sich direkt schon mal für die zweite Qualifikationsstufe des Top Qualifyings positionieren kann, und deshalb da auch natürlich die Frage, wie es damit ausschaut. Aber er sagt natürlich auch, die Konkurrenz ist sehr hart. Wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir uns dort qualifizieren könnten, aber das ist ja natürlich nicht das einzige Ziel, was man als Red Bull Team Ups dort hat, sondern auch natürlich die anderen haben dort das ähnliche Ziel, um dies dann auch zu erreichen. In der Startaufstellung ging es dann weiter und damit dann auch für das Team Falken Motorsport. Die waren am Samstag ein bisschen geklickt, technischer Defekt zum Ausfall auf einer guten Position, und damit dann auch für Alessio Picorello und Martin Raginger wahrscheinlich ein bisschen den Kaltstart und dann auch in den Sonntag. Es ging auf Platz 6 dann für sie in das Rennen. Für Renzo Motorsport, für Nax Sacknanner und Christopher Breuer, genauso für Dieter Schmidtmann auf Platz 7, das war dann das beste AM-Fahrzeug, was sich dort qualifiziert hat. Platz 8, das Auto von Klickenhaus Racing mit 804573 positioniert. Und dann kommen wir direkt schon mal zu sprechen auf die Cup 2-Wertung. Dort gewonnen die Pole Position Daniel Blickle, Tim Scherbert und David Jahn. Da gab es ja viel Diskussionen und da haben wir einfach mal mit der Konkurrenz ein bisschen gesprochen von Tim Scherbert, Daniel Blickle und David Jahn. Unter anderem dort mit Noah Nagelstieg und mit dem Viertplatzierten am Sonntag in der Qualifikation für die Mannschaft von Caremer Racing, nämlich Christopher Brück und Michele Di Martino. Die hören wir jetzt, Ben Bühnagel als erstes und eben Christopher Brück zu dem Thema, was dort am Samstag vorgefallen ist, was so deren Meinung zu dieser ganzen Aktion war. Und zusätzlich natürlich die Perspektive, was man so in dem Rennen erwarten kann.
Er war ja gestern richtig chaotisch noch zum Ende des Rennens im Porsche Cup, gab ja viele Strafen.
Ja.
Wie geht man heute das Rennen an, obwohl man ja so nach dem Motto gestern Abend noch nicht so wirklich wusste, wo man denn dann wirklich steht nach dem ersten Rennen?
Ja, also ich denke, wir gehen das so an wie gestern, Hauptsache durchkommen. Gerade dass wir jetzt im Prinzip die Hälfte der Saison schon innerhalb von 2 Wochenenden haben, Hauptsache Autohalle lassen, ankommen. Gestern, klar, hatten wir Glück mit den Strafen der anderen, sage ich mal. Von unserer Pace her waren wir auf P4 halt oder sind über P4 über die Linie gefahren. Ja, und heute ist das Ziel, dass wir weiter nach vorne kommen aus Podium. Aber Hauptsache, ja, fehlerfrei durchkommen, Autohalle lassen.
Ja gut, klar, Porsche Cup ziemlich umkämpft. Macht ihr da was speziell anders, gerade von der Strategie her im Vergleich zu den anderen? Oder ist es einfach?
Eigentlich nicht. Also ich denke, dass die meisten Teams eine relativ ähnliche Strategie fahren, weil es auch mit den Standzeiten ja, so ist, dass es eigentlich nur eine bestimmte Strategie zulässt, sage ich mal. Und deswegen fahren, denke ich, alle Autos in die Richtung von der Strategie her. Also man hat da nicht so viel Spielraum. Genau.
Jetzt aufgrund dessen, dass nicht allzu viele Autos am Start ist, ist da nochmal aufgrund auch dessen der GT3, fühlt ihr euch da freier beim Fahren oder macht es für euch direkt keinen Unterschied?
Also ich persönlich merke es nicht wirklich im Auto. Also wir haben das Glück, dass nicht so viele Autos einen überholen, bis auf die GT3s halt. Und mit den kleineren Klassen, sage ich mal, merke ich da kaum Unterschied zu den Rennen im letzten Jahr zum Beispiel. Und ich freue mich auch, dass trotz der Terminunsicherheit so viele Teilnehmer trotzdem da sind.
Ja. Im Porsche Cup war es ja gestern ziemlich chaotisch, gerade mit den vielen Strafen, die es gab. Denkst du, dass es heute ähnlich chaotisch wird oder hoffst du auf einen für euch natürlich auch sehr clean Rennen?
Ja, am Ende war es gestern eigentlich human, würde ich sagen. Am Ende war es natürlich ein bisschen turbulent durch die Berührung vom ersten und zweiten. Ist natürlich schade, dass sowas dann so auseinandergeht. Ansonsten fand ich eigentlich die Kämpfe so übers Rennen hinweg echt ganz interessant und gut. Ich denke, dass es, ja, heute werden sich schon alle zurücknehmen. Jetzt gab es heute Morgen im Qualifying wieder eine Strafe für das Team Kruse. Von daher denke ich, alle werden sich ein bisschen zurückhalten, weil nächste Woche ist ja direkt wieder ein Rennen und ja, Punkte sind wichtig, von daher sollte passen.
Hat man dann so ein bisschen Angst, sage ich jetzt einfach mal, gerade das Team Kruse letztes Jahr auch schon ziemlich aufgefallen, jetzt noch mal wieder, dass man da ein bisschen auch aus deiner Sicht, weil du ja sehr erfahren bist, dann noch mal ein bisschen vielleicht vorsichtiger angeht, wenn man die im Rückspiegel oder vor einem hat?
Ja, die sind ja jetzt weit hinter uns. Also im Grunde genommen schaden sie sich ja nur selber. Ne? Also wir haben da ja nichts mit zu tun. Also wir fahren fair und wenn einer fair schneller ist als wir, dann ist es halt so. Ne? Und die kriegen das irgendwie nicht so ganz hin. Aber man sieht ja, gestern ein schlechtes Ergebnis, heute wieder, von daher schaden sich ja nur selber, aber alles gut.
Sie fürs Rennen heute durchkommen oder P1 angreifen?
Ja, durchkommen auf jeden Fall. Wir wollen solide, wir starten jetzt von Platz 4, das ist schon mal auf jeden Fall ein solider Startplatz. Wie gesagt, der Kampf in der Klasse ist sehr groß. Sauberes Rennen fahren ohne Zwischenfälle und dann, denke ich, sind wir auch relativ vorne dabei.
Ja, erst zu dem, was Ben Bühnagel gesagt hat, sehr schön, grundsätzlich einfach diese Gelassenheit einfach zu spüren, sagte im Endeffekt ja auch einfach durchkommen, mal sehen, was so passiert und deshalb ist das für die ja, für die Fahrer grundsätzlich immer gut, wenn man da clean durchkommt. Für Ben Bühnagel spricht das, haben wir nochmal an, mit darauf angesprochen haben, mit dem Verkehr, sagte natürlich auch, oder es ist natürlich auch glücklich, dass von den kleinen Klassen, wie er es gesagt hat, was wir ja auch immer gerne sagen, kleine Klassen, das ist nicht abwertend gemeint, muss man wirklich sagen, dass dort auch so viele am Start sind. Ja, Christopher Brücks sprach es zu dem Thema Max Kruse Racing eigentlich ziemlich klar aus, dass ja, man sich dazu nur selber schadet und dass man dort ja im Endeffekt ja auch nichts gewinnt. Man ist berühmt, berüchtigt eben für die Sachen, die man dann dort eben auch tut. Das für die Zusammenfassung kann man wirklich so sagen, aber ja, für das Team, also für Müller Motorsport und auch für K-Kramer Racing ja auch zwei Mannschaften, die in der Porsche Cup Wertung ja auch bekannt sind, dass man dort sehr gut an den Start gehen kann und dort auch dann in dem Sinne ja auch sehr stark agiert und sehr solide agiert, auch mit sehr, sehr starken Fahrern. Und da kommen wir direkt mal zu Rennen Nummer 2 und zu dem zu der Zusammenfassung. Wir haben leider tatsächlich zu beiden Rennen keine offiziellen und keine Durchschnittszeiten geliefert bekommen. Das liegt so ein bisschen an unserem Timing-Partner, Timing 71. Die haben leider bei den Rennen ein bisschen Probleme gehabt, aber das bitten wir an dieser Stelle so ein bisschen zu entschuldigen. Es ging von der Pole Position los für Daniel Junkardea und für Frank Bird. Daniel Junkardea diesmal den Start gefahren in einem komplett neuen Design und dort bestimmte man zumindest erstmal ein paar Meter, bis dann der Grello tatsächlich die Pole Position und damit dann auch die Führung übernommen hat. Das für den ersten Teil dieses Rennens, aber Dani Junkardea blieb dann tatsächlich dran. Dann gab es tatsächlich Drama rund um in der VT2 führenden und Seriensieger. Dort gab es einen Reifenschaden, dann auch vermeldet vom Team Adrenalin Motorsport ABS-Ausfall und damit fiel man richtig weit zurück. Dort kommen wir dann in der Klasse nochmal später auch nochmal sehr deutlich zu sprechen. Wie gesagt, das war ziemlich viel Drama schon sehr früh im Rennen in der VT2. Kategorie. Für die führende Position kämpften auch wieder natürlich Falken Motorsport. Die haben sich zumindest mal direkt nach dem ersten Boxenstops vorbeigesetzt an das Auto von dem Team Bildstein-Team von HRT. Jemand, der auch sehr, sehr stark über das Rennen hinweg agiert hat, war das Team Red Bull Abt, die sich ja heimlich still und leise dann nach vorne gesetzt haben mit ihrer Boxenstopp-Strategie und wo es dann auch oft sehr, sehr knapp geworden ist mit der Dreiermannschaft, wo man ja auch eine etwas andere Strategie erfahren hat wie die Konkurrenz. Dort hat man sich aber dann später wieder ein Beinchen gestellt, Reifenschaden bei der 3 und damit dann auch der Verlust dieser Position und da ging es dann auch nochmal richtig nach hinten los. Es gab zwei extrem gute Duelle und da kommen wir gleich direkt zu sprechen. Das erste Duell war ganz klar ersichtlich, nämlich in der SP9-Kategorie. Dort ging es um die führende Position. Letzter Boxenstopp von Red Bull Abt. Sehr, sehr stark getimed. Dort hatte man wenig Fuel-Time und deshalb auch wenig Standzeit und Durchfahrtszeit für das restliche Rennen zu gehen. Aber man hat sich so ein bisschen verpokert. Dort ging es ja um wenige Sekunden. Besser gesagt um eine Sekunde und ein paar zerquetschte und um diese paar zerquetschte hat man auch tatsächlich den Sieg verloren. Man hat nämlich zu viel rausgenommen in Richtung Start und Ziel und man wollte eben diese letzte Runde nicht fahren und damit schiebte sich der heranstürmende Grello dann doch noch vorbei rund um Laurens Vanthoor und Kevin Estre, die sich dann am Ende über Platz 1 freuen durften. Das war für die Mannschaft dort ja echt ein Befreiungsschlag, muss man sagen. Denn es sah auf lange Strecke nicht danach aus, dass man diesen Sieg der Red Bull Abt-Mannschaft und damit dann auch den ersten Sieg tatsächlich für Abt auf der Nordschleife mit dem Lamborghini-Programm im Weg stehen konnte. Aber man hat sich eher selber im Weg gestanden. Da muss man aber eigentlich sagen, da kann Jordan Pepper wenig machen, denn er verlässt sich natürlich auch auf die Ansage des Teams. Und die hat dann wohl nicht 100% gestimmt. Besser gesagt, um eher wenige Tausendstel Sekunden. Und das war sehr, sehr bitter, muss man sagen, für die Mannschaft. Aber mein Gott, das kann mal eben passieren. Es ist ja nur, muss man wirklich sagen, eine Vorbereitung auf das große 24-Stunden-Rennen. Und da schauen wir nochmal auf das genauere Ergebnis drauf. 0,0. 0,42 Sekunden dort der Abstand gewesen. Unglaublich, nach 4 Stunden eine Sekunde 7,86 Zehntel geht es dann um 0,042 Sekunden, um 42 Tausendstel, die dann über Sieg oder Platz 2 entscheiden. Es war am Ende für das südafrikanische Duo Platz 2 und deshalb dann auch ja kein Sieg tatsächlich für Lamborghini bei der Nürburgring Langstreckenserie. Für Platz 1 hat es diesmal nicht gereicht für die Falken Motorsportmannschaft Tore Eriksen und Tim Heinemann. Auf Platz 3, Platz 4 Daniel Runkeder und Frank Bird und auf Platz 5 dort Thomas Mutsch, Frank Milieu und Lance David Arnold. Gewonnen in der Kategorie Cup 2 und das ist nämlich das zweite harte Duell gewesen. Dort ging es um 2 Zehntel, nämlich das Black Falcon Team 48 Lorsch, Tobias Müller, Noah Nagelsdieg und Steve Jans, die sich dort tatsächlich in der letzten Runde nochmal durchgesetzt haben gegen den langzeitführenden Moritz Kranz und Peter Terting, die sich dort zwar die Pro-Kategorie als Sieger sichern konnten, aber leider nicht den Gesamtsieg in der Cup-2-Wertung. Steve Jans, Tobias Müller und Noah Nagelsdieg holen sich damit verdient, muss man sagen, denn die letzte Runde zählt eben natürlich an dem Rennen dann auch hinzu, deshalb da dann auch das Ergebnis für sie dann in der Cup-2-Wertung dort der Sieg. Platz 3 machten das Schwesterfahrzeug rund um Alex Brundle, Ben Bühnagel und Moritz Kranz eben komplett. Dann schauen wir in die Gesamtklassenwertung hinein und dort geht es in die VT2 FWD. Das war der nächste Sieg für Daniel Mertens und Joshua Hislop in der hart umkämpften VT2-Klasse in der Frontantriebsvariante. Eine Runde hatte man dort Vorsprung. Guillaume Kim, San Dong Shang und Mark Wilkins, also diese Truppe von der Hyundai i30 N Fastback, dort eine Runde zurück und VW Scirocco, RSR, Tim Beutin, Jürgen Nett, Joachim Nett und Danny Brink auf Platz 3 in der hart umkämpften VT2 FED-Klasse. In der ja, eigentlich dominierenden Klasse VT2 R plus 4WD 330i. Daniel Zils, Philipp Leisen und Morin Gott. Rückschlag, 2 Runden Rückschlag durch den Reifenwechsel und mit diesem Problem noch mit dem ABS, was man dort im Nachhinein dann noch hatte aufgrund dieses Reifenschadens. Kein Sieg. Dort ging der Sieg dann an Malte Tag, Manfred Röhs und Matthias Röhs. Mit der Toyota Swift Racing Mannschaft ist es der erste Sieg für ein Nicht-BMW-Fahrzeug in dieser neu geformten oder seit 2 Jahren neu geformten VT2 R plus 4WD Kombinationsvariante. Obligatorisch schauen wir noch zum Ende hin auf die Cup-3-Wertung. Dort war es Joshua Bedarsik, Lukas Duergaard und Moritz Oberheim, die sich dort den Sieg gesichert haben für die 900 und für die Vorjahressieger in der Cup-3-Wertung. Für Alko Eichenberg, Fabio Grosse und Patrick Rütter war es ebenfalls ein Rückschlag. Ähnlich für die Atrelli Motorsportmannschaft in der VT2 R plus 4WD ging es auch hier nicht weit. Dort sogar noch schlimmer Ausfall in der dritten Runde für Alko Eichenberg, Fabio Grosse und Patrick Rütter. Damit der Sieg an eben Joshua Bedarsik, Lukas Duergaard, Moritz Oberheim. Platz 2, Horst Baumann, Steffen Schmickler und Markus Schmickler mit dem 950er-Fahrzeug. Und auf Platz 3 zu sehen Stefan Krosse, David Griesner und Roland Frohse, die sich dort in der AM-Wertung Platz 2 gesichert haben. Und auf Platz 3 in der Gesamtwertung der Cup 3 Wertung eben jetzt sich positioniert haben. Schauen wir noch obligatorisch auch hier noch zum Ende hin auf die Gesamttabelle in der Gesamtwertung. Dort gibt es, stand jetzt noch keine aktualisierte Liste, deshalb bitten wir das ein bisschen zu entschuldigen. Da gibt es dort noch bisher nichts Neues zu sehen gibt. Schauen wir noch ganz fix und das machen wir ganz schnell tatsächlich abwickelnd auf die Vorschau beziehungsweise auf die Liste für die 24-Stunden-Qualifiers. Es sind deutlich mehr GT3-Fahrzeuge mit dabei, besser gesagt 28 sind dabei, 131 Autos stehen auf der Starterliste, also mal ein bisschen mehr als bei den VLN-Läufen. Jetzt an dem vergangenen Wochenende 28 Fahrzeuge sind mit dabei. Das mit Ausrufezeichen Herbert Motorsport mit dabei, GetSpeed wieder mit dabei von Mercedes Seiten aus, Schnitzel Alm Racing auch wieder mit dabei, Scherer Sportteam PRX mit zwei Fahrzeugen mit dabei, Abt Sportsline bzw. Red Bull Team Abt mit dabei, auch die BMW-Mannschaft aufgrund der GT World Challenge ja auch wieder in voller Besetzung mit am Start. Da schauen wir in der Nachschau nächste Woche in aller Ausführlichkeit, wie wir es jetzt auch hier mit der Nürburgring-Langstrecken-Serie gemacht haben, das in der nächsten Woche für euch. Wir schauen aber um abschließend, und dann gehen wir auch tatsächlich in unsere erste Werbepause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de, auf eine tolle Story, nämlich auf Steve Brown und auf Jimmy Broadbent. Wenn letzterer euch schon eher ein Begriff ist, dann Super GT auf YouTube, dann auch schon eher bei Steve Brown in diesem Fall. Die haben sich schon letztes Jahr in der VT2-Klasse dort einen Namen gemacht für die Bildstein-Mannschaft, haben sich schon auch im Vorhinein einen Namen gemacht als Sim-Racing-Influencer, wenn man das so in dieser neuen Sprache so gerne sagt. Aber natürlich ist dort Erfahrung auch nicht unumgänglich. Und dort feierte nämlich auch Manuel Metzger sein Comeback auf der Nordschleife nach einer langen Verletzungsmiserie, die er dort hatte, und Rückschläge, die er doch auch noch hinnehmen musste, ging es dann auch für ihn zurück. Und das auch für ihn eine spezielle Story, denn dort mit der ganzen Bildstein-Mannschaft wächst ein Konstrukt zusammen und auch ein Team, was auch nicht schlecht dasteht. Man hat das Sonntagsrennen dort in der SP8T gewonnen. Auswahl gab es dort dann am Samstag, aber wie gesagt, der Sieg dann am Sonntag. Das zu dieser tollen Story, und zu der Story haben wir auch natürlich Stimmen vorbereitet. Jimmy Broadbent und Steve Brown, die zu uns gesprochen haben mit diesem Bezug Sim Racing to Track, und das jetzt eben in diesem Jahr neu mit dem M4 GT4 in der SP8T-Kategorie. Erst haben wir Jimmy Broadbent, dann Steve Brown und danach geht's in eine kleine Verschnaufpause und dann weiter mit der GT World Challenge hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.
So, Jimmy, you're starting from a little shed now to a real race car. How does it feel?
Every time I come here, I have to sort of pinch myself a little bit and say, well, how has this happened? Why am I here? I don't know I don't know the series of events that led me to be here, but I'm very, 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 very thankful and privileged to be doing this sort of stuff. But it's amazing. I mean, it takes a little while to get used to actually being in a real car, but once you get that out of the way, all those years of sim racing just start paying off, you know?
So, and beforehand, you say the 330i is your little brother, it's such a nice small car to compare to the M4 GT4. How does the real comparison is on the track?
Yeah, I mean the 330i is a great car. We had a really good season with it last season, and I feel like the driving style is a bit different. Obviously, the 330i is a production-based car, so it is just a road car with some nice Evo R suspension on, some nice brakes, etc. This M4 GT4 is a proper purpose-built race car. So you get in it, everything's very stiff, everything's very direct. You have aero, so it is a bit of a step up. It takes a couple of laps to get used to, I think. But now, like, you know, in qualifying on a mostly dry circuit, it felt amazing. So we're only ever going to get faster, I think, now on this car.
I mean, I mentioned you starting in sim racing, so how much preparation you did in M4 GT4 on the Nürburgring Nordschleife in sim racing?
You know, actually, there's no version of this particular generation of car in any sim, so I've done a little bit, but honestly, it's just normal laps of any car can help out, because I think that one of the best things you can do in sim racing is drive as many different scenarios as possible to prepare yourself for, you know, random scenarios in real life. So, I mean, I've done thousands of laps at the Nürburgring in sim. I don't even want to think about how many laps I've done. So, definitely help prepare me for this.
So, target for today is finish the race on P1. And target for this year is for sure 24 hours.
Yeah, definitely. I mean, we are all signed up for the 24. We're going to be doing that. We would love to, I mean, get to the end of that. That's our big thing, finish 24. For this race today, I think we've got a good chance of coming away with, you know, maybe a win, definitely a podium. So all we've got to do really is just do what we've done in qualifying so far, keep our head down, go fast, don't hit the Logan, it'll all be good.
Do you start the race or who start the race?
We have Manuel Metzger, our pro driver, starting the race, and I'll be finishing the race at the end. So I'm not sure what the order is between that. So yeah, hopefully we have a good start, get some space, which I'm sure he will. And pro driver is very fast. And then just hand it over to us to bring it home.
How much help did Manuel get you and your team for this special car? I mean, it's a 24-hour race winner.
Yeah, exactly. I mean, he has so much experience. And you hear that word experience a lot when people talk, but it's so valuable because he can go out and tell you, right, okay, the track is wet. Here are the places to look out for. These are the circuits that are going to be a bit more tricky, or the parts will be trickier to go through. We also have yesterday going through data and comparing his lap to our lap. So luckily, we're not very far off each other, which is good. But there's still time to find. So it's really valuable to have someone go, actually, you know, try maybe a gear up there. And okay, and then you do it, instant, half a second. So, yeah, super valuable to have him.
So then, good luck for the race.
Thank you, mate.
Compared to last year with the 330i that you drive?
Yeah, it's definitely a lot different. Much quicker car, of course, in a different class. And just stood next to the 330i here. It's really good looking at it, but the GT4 is a massive step up. We have had to learn quite a lot. We had a test day in Portimao like a month ago to get used to the car, and then now with Manuel Metzger on board, you know, he's won the 24-hour before. He's a really good driver. We've learned a lot from him already. So I think we're in a good place, you know, pole position already. Just got to maintain that and just bring it home.
How much preparation did you for this event? And I mean, yesterday we see a lot driving in testing. Is it helping you to get a step up in this class?
Yeah, definitely. I think over the winter, we were aware that this was a big step up from last year. With, you know, more than 500 horsepower, it's a much faster car, much more physical. So we were all very intent on getting into good shape, making sure we understand the car and make sure we're in good shape to make sure we don't get tired, you know, during the race. So yeah, the winter's been quite busy with lots of exercise, lots of better dieting and preparation with Manuel, getting some good understanding of the car and how it works. Given that we're on pole position, we want to try and keep that, of course. We need to measure where we are, let's say compared to the SP10s and the other 8Ts, just get a good feel of where we are and just build towards the 24-hour. You know, that's the big event in 2 months' time. We really want to tackle that and give it a good run and have a good result, ideally on the podium or on the top of the podium. So, yes, you want to go quick, but at the same time, you don't want to go too quick and have an accident. We want to just make sure we get into the season nicely.
Zurück im GT-Talk mit einem kurzen Overview und mit einer kurzen Zusammenfassung, was noch passiert ist in der GT World Challenge Europe. Und dort war erfolgreich, nämlich das Rover Racing Team mit Augusto Farfus, Daniel Harper und Max Hesse. Die haben sich gut nach der 3-Stunden-Distanz, nach der verkürzten 3-Stunden-Distanz, muss man sagen. Eigentlich sind die am Paul Ricard 6 Stunden angesetzt, aber wie gesagt, das ist der Auftakt der GT World Challenge, deshalb 3 Stunden, damit kehrt man seit 2014 wieder auf dieses 3-Stunden-System wieder zurück. Auf Platz 2 Iron Lynx mit dem Lambo von Andrea Caldarelli, Matteo Caroli und Mirko Bortolotti. Mercedes AMG Team Getspeed auf Platz 3 mit Lukas Stolz, Fabian Schiller und Jules Connor. Platz 4 ging an die WRT-Mannschaft von Maxi Mateur, Raphael Marcello und auf Platz 5 Rotronic Racing mit Julian Antlauer, Patrick Niederhaus und Sven Müller. Schlecht lief es hingegen dann auch für das zweite Auto von Rover Racing mit ähnlichem Schicksal, was sich die Red Bull Team Abmannschaft bei den NLS rumschlagen musste, war es auch ein Fuel-Link-Problem. Also dass die Tankstation einfach nicht so richtig funktioniert hat, deshalb musste man nochmal in die Boxen lassen, sonst wäre es tatsächlich auch rund um die 5. Position sicherlich, wenn nicht sogar weiter vorne dort für die 98 gegangen. Platz 6 an den einzigen Audi in der Top 10, das ist das Auto von Tresor Attempto Racing, Christopher Hase, Alex Acker, Ricardo Feller. Platz 7 geht an die 7, nämlich Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Camtio Racing, Mattia Drudi, Marco Sörens und Niki Thiem auf Platz 8, Purex Racing mit Klaus Bachler, Alex Malkin, Jules Sturm. Platz 9, AF Corse Francorchamps Motors mit Rovera, Rigon und Pierre Guidi. Und auf Platz 10, Top 10, Proton Competition mit dem Ford Mustang GT3, Christoph Mies und Frederik Werwitsch und Dennis Olsen dort zu Gange. Schon früh ausgeschieden, das Auto von Walkenhorst Motorsport, sowie auch das Auto mit der 32 von WRT mit Reifenschaden und mit Folgeschaden, deshalb ausgefallen Dries Van Thor, Sheldon van Hennen und Charles Wertz. Was da noch gegangen wäre, wissen wir alle nicht, genauso auch wie tatsächlich das Auto, was ziemlich zum Ende hin ausgefallen ist, nämlich das Auto von Mercedes-AMG Team Mannfilter. Dort hat man sich sehr, sehr viel bekebbelt, nämlich Maro Engel, Daniel Mert und Lucas Auer, die sich dort einige Runden vor Schluss damit dann auch das Rennen vorzeitig dann auch beenden mussten. 3 Runden hatte man dort Rückstand, aber es ging dann nicht mehr in Richtung irgendeiner ansehnlichen Podiumsplatzierung. Deshalb der Sieg für die Mannschaft von Rover Racing, ziemlich stark, muss man sagen, BMW grundsätzlich über das Wochenende kaum zu schlagen, auch in den Qualifying-Sitzungen, in den freien Trainings sehr, sehr gut gewesen. Man hat zwar auch hier und da ein bisschen was an der BOP schrauben können, um diesen möglichen deutlichen Vorteil von BMW eindämmen zu können, aber so ganz kann man es ja, wie schon erwähnt, mit einer BOP nicht unbedingt, deshalb da die Anpassung eben nicht zugunsten von anderer. Deshalb der Sieg für BMW, das auch vollkommen zurecht ist, denn man hat auf der Strecke gezeigt, was man denn so mit sich bringen kann. In der GT4 European Series, und damit gehen wir weiter in die nächste Klasse, muss man sagen, der SRO-Rennserie. Die waren ja auch dort vor Ort und haben ihren Saisonauftakt bestritten. Das Ganze mit über 50 Fahrzeugen, muss man sagen. Das ist schon sehr, sehr stark. Im ersten Rennen war dort Matmut Evolution dabei mit Jolie und Kelly, die sich dort den Sieg geholt haben. Das 6,8 Sekunden vor Ratikan und Le Bon und Ibanez und Papadopoulos auf der dritten Position in der GT4 European Series nach der einstündigen Renndistanz, und im Rennen Nummer 2 dann folgte Hugo Sasse und Rennhofer für die Pro Sport Racing Mannschaft, die sich mit dem Aston Martin dort den Sieg dann am Sonntag geholt haben. Jolie und Kelly auf 2 und Ratikan und Le Bon ebenfalls wieder auf der dritten Position unterwegs gewesen, das für Rennen 2 der GT4 European Series. Und wie gesagt, die Fanatec GT World Challenge geht dann in rund 23 Tagen wieder weiter. Das Ganze in Brands Hatch in Großbritannien. Und da berichten wir dann auch wieder in voller Ausführlichkeit wieder. Jetzt ist es einfach echt viel gewesen, muss man sagen. Das habt ihr wahrscheinlich bemerkt. Wir haben die VLN sehr ausführlich gemacht, weil es auch dementsprechend nötig war, muss man wirklich sagen. Und da haben wir keine Stint-Analyse betrieben, ob wir jetzt aus diesen Daten schlau geworden sind. Wir hatten diese Daten vorliegen, aber nicht in voller Gänze. Deshalb hat sich das eigentlich auch hier nicht gelohnt, wiederzugeben, um dort irgendwie falschen Eindruck hineinzulassen. Deshalb, wie gesagt, dort wahrscheinlich das 24-Stunden-Qualifiers-Rennen für uns auch im Blick auf das 24-Stunden-Rennen von Nürburgring dann doch immer was interessanter. Das gibt's dann für euch am kommenden Wochenende. Wir sind wieder da, wenn es heißt GT Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder, wie schon erwähnt, mit den Qualifiers und mit allem, was dazugehört. Und wir bedanken uns fürs Dabeisein und bis dahin, ciao, tschüss und bye bye, hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.